mutig bin ich dann doch wieder nicht. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Und mir kommt immer wieder gern und ich freue mich, dass mein Vater und meine Tante mich so treu begleiten. Ich lese uns Heidenai aus Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Das wichtigste Gebot. Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete, was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus, tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen, deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Wegrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen. Und auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann liegen sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihm nieder, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal wiederkomme. Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde? Fragte Jesus. Der Mann antwortete, der, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, und nun geh und mach es genauso. Ich habe aus der Neues Leben Bibel gelesen. Liebe Gemeinde, uns allen ist dieses Gleichnis, das Jesus erzählte, bestens bekannt. Wir haben schon zig Auslegungen darüber gehört. Ach nee, nicht schon wieder, höre ich da den einen oder anderen stöhnen. Was will mir dieses bekannte Gleichnis denn noch sagen? Was will es mir Neues eröffnen? Lassen wir uns darauf ein, dass wir den einen oder anderen Hinweis für unser Glaubensleben vielleicht heute Morgen noch bekommen. Beidhändig Technik, puh. Lebensretter gesucht. Ein Mann ist überfallen worden. Sein Reiseweg führte durch die felsige Wüste Juda, die dafür berüchtigt war, Räubern Hinterhalt und Versteck zu bieten. Wir lesen von Entwürdigung, Verletzung und Lebensgefahr. Wer sind die Täter? Müssen sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden? Aber diese Überlegungen werden in unserer Erzählung außer Acht gelassen. Voller Spannung wird Ausschau gehalten nach einem Menschen, der bereit ist, dieses tödlich verwundete Leben zu retten. Lebensretter gesucht. Hoffnung weckt zunächst das Kommen eines Priesters. Ich habe kein aktuelles Bild vom Priester, auch nicht von einem Tempeldiener, deshalb habe ich ein Gemalz nehmen müssen. Priester waren damals in 24 sogenannte Abteilungen eingeteilt, die jeweils zweimal im Jahr eine Woche lang im Tempeldienst taten. Und danach kam ein Levit. Die Leviten standen den Priestern als Assistenten zur Seite. Und die genaue Berufsbeschreibung oder Tätigkeitsbezeichnung finden wir in den Chronikbüchern. Aber beide vollzeitlichen Diener Gottes zeigten eine erschreckende Gleichgültigkeit. Zweimal lesen wir in der Luther-Übersetzung die Formulierung, als er ihn sah, ging er vorüber. Wörtlich wich nach der entgegengesetzten Seite aus. Die Erzählung begründet ihr Verhalten nicht. Haben sie vielleicht Angst, selbst ein Opfer der Verbrecherbande zu werden? Das wäre menschlich verständlich. Befürchteten sie, durch den Kontakt mit dem Sterbenden unrein zu werden? Das Gesetz gab strenge Richtlinien vor. Diese lesen wir in 3. und 4. Mose. Doch in diesem Fall zählt nicht das Motiv, sondern das Ergebnis. Die dritte Person, die den Misshandelten liegen sieht, wird von der Not berührt und zum Handeln bewegt. Und das ist die eigentliche Bedeutung von Barmherzigkeit, Mitleid und Handeln. Von der Not berührt werden und zum Handeln bewegt werden. Und dieser Reisende ist ausgerechnet ein Samariter, ein Vertreter des verachteten Mischvolks, das auf dem Berg Gerizim seinen eigenen Tempel als Glaubensmittelpunkt hatte. Der Schriftgelehrte, dem Jesus diese Geschichte erzählt, wird durch diese Darstellung mit einem unbequemen Gedanken konfrontiert. Der von den Frommen Verachtete greift rettend ein. Die Vertreter des alten Bundes aber bieten keine Hilfe zum Leben. Ob er den Hinweis versteht, dass Gesetz und Opfer nicht retten können? Ob er begreift, dass durch eigenes Tun weder Leben verdient noch ewiges Leben ererbt werden kann? Stellen wir uns doch einmal ehrlich die Frage, wo komme ich in dieser Geschichte vor? Wahrscheinlich werden wir alle sagen, also der Priester, der vorüberging, das bin ich nicht. Ich bin ja nur ein einfaches Gemeindeglied, ich bin ja selber auf Hilfe angewiesen. Das Vorübergehen des Leviten trifft mich also auch nicht. Der geht mich nichts an. So bin ich nicht. Aber der Samariter, ja, der gefällt mir, der hat geholfen, mit dem möchte ich mich gerne identifizieren. Aber mit all diesen selbstgefälligen Gedankengängen liegen wir falsch. Es gibt nur eine Person in der Erzählung Jesu, mit der wir gemeint sind, deren Schicksal uns betrifft. Das ist der Mensch, der von Jerusalem nach Jericho ging und unter die Räuber fiel. Das sind wir. Wir sind durch die Sünde unserer Gottesebenbildlichkeit beraubt. Niemand von uns ist in der Lage, diesen Verlust rückgängig zu machen. Auf unserem Weg durch unser Leben befinden wir uns in der Welt unter Räubern, die uns den Glauben an den himmlischen Vater rauben wollen. Sie erklären unsere Weltsicht für naiv. Andere Räuber sehen in unserer entschiedenen Haltung zur Wahrheit der Bibel eine Gefahr für den Frieden. Sie sind entschlossen, dieser Bedrohung entgegenzutreten. Wer kann uns unter die Räubergefallenen aus dieser hilflosen Situation erretten? Wie können wir da wieder herauskommen? Wir brauchen einen Lebensretter, einen, der uns mit unserer Sünde nicht links liegen lässt, der uns hilft, den himmlischen Vater zu sehen, der uns nicht menschlicher Ungerechtigkeit und Willkür überlässt. Zweitens, Lebensretter gefunden. Wir brauchen einen wie den barmherzigen Samariter. Wir brauchen Jesus, den Lebensretter. Von ihm wird berichtet, und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. In Jesus begegnet uns Gottes herzliche Barmherzigkeit. Der himmlische Vater liebt uns so sehr, dass er seinen eigenen Sohn vom Herzen reißt und zu uns in die Welt sendet. Und der Sohn Gottes liebt uns so sehr, dass er bereit ist, die Herrlichkeit beim Vater zu verlassen und Mensch zu werden. Er übernimmt die Folgen unserer Sünden, durchleidet unseren Tod und die Trennung von Gott. So schlägt er für uns die Brücke zum Vater und bietet uns ein Leben an, das in Ewigkeit kein Ende hat. Kann ich etwas dazu tun? Konnte der Überfallene in unserer Geschichte etwas dazu tun? Nein, er war nicht in der Lage, irgendeine Initiative zu ergreifen. Der barmherzige Samariter handelt und kommt für alle Kosten auf. Auch keine Aktivität meinerseits bewirkt Rettung und Leben. Sowohl das irdische, vergängliche Leben als auch das ewige Leben ist und bleibt ein Geschenk. Niemals erwartet unser barmherziger Herr etwas von uns, das wir gar nicht leisten können. Stattdessen ist meine Antwort gefragt. Bin ich bereit, das Geschenk dankbar anzunehmen? Lasse ich mich lieben? Der Blick in die Krippe und zum Kreuz kann helfen, unseren Stolz zu überwinden und uns beschenken zu lassen. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Im Gleichnis leistet der barmherzige Samariter nicht nur die rettende erste Hilfe, also die lebensrettenden Maßnahmen vor Ort, die wir ja alle im Notfall drauf haben, gell? Er trägt auch die Sorge für die notwendige Anschlussheilbehandlung. In einer Herberge übergibt er dem Wirt Verantwortung für die weitere Pflege. Wir können darin einen wichtigen Hinweis für unser geistliches Leben entdecken. Wer sein Leben dem Lebensretter Jesus Christus anvertraut hat, braucht eine Herberge, benötigt weitere Pflege in Fragen des Glaubens. Jesus stellt uns deshalb an die Seite von Glaubensgeschwistern, führt uns in den Kreis einer Gemeinschaft. Wir dürfen gemeinsam lernen, zu lieben, zu glauben, zu dienen. Das Bild habe ich rausgesucht, weil es vielleicht auch ein Hauskreis sein könnte. Wer ist mein Nächster? Drittens. Die Frage des Schriftgelehrten, wer ist denn mein Nächster, beantworten manche vorschnell mit dem Rückschluss, mein Nächster ist der, der hilflos am Wegrand liegt. Meine Aufgabe ist es nun, den Hilfsbedürftigen in meiner Umgebung zu helfen. Doch wer könnte diesem hohen Anspruch wirklich gerecht werden? Beachten wir, Jesus fragt den Schriftgelehrten am Ende der Gleichniserzählung nicht, weißt du nun, wer dein Nächster ist? Er fragt aus einem ganz anderen Blickwinkel, wer hat sich wie ein Nächster verhalten? Jesus möchte, dass ich in meinem Umfeld ein Nächster bin. Das entlastet. Wenn ich nach den vielen leidenden Nächsten Ausschau halte, wird mich die Fülle der Not und des Leids erdrücken. Allein die Probleme der Menschen in meiner Straße oder in meiner Gemeinde oder in meiner Verwandtschaft könnten meine Kraft völlig übersteigen. Richte ich jedoch den Blick auf den barmherzigen Samariter Jesus, der sich wie ein Nächster verhalten hat, kann ich bei ihm Orientierung und Hilfe finden. Wenn ich handeln möchte wie er, brauche ich seine Leitung. Er kann mir zeigen, wem ich meine Aufmerksamkeit und Unterstützung geben soll. Von ihm empfange ich die Kraft, für den anderen neben mir, der mich gerade nervt, oder für meine lieben Glaubensgeschwister, die mir zu schaffen machen, bisweilen, ja, sogar für meinen Feind. Ich empfange die Kraft, sie lieben zu können. Ein Mensch entscheidet sich für ein Leben mit Jesus und erkennt, dass nur Jesus seine Gottes-Ebenbildlichkeit wiederherstellen kann. Er nimmt den Lebensretter Jesus Christus in sein Leben auf und erkennt an, dass nur Jesus seine Trennung von Gott wieder in Ordnung bringen kann. Das nennen wir Bekehrung und das ist das, was wir uns für alle Menschen wünschen. Wenn jemand diese Entscheidung trifft, dann ist das meist das Ergebnis vieler kleiner Begegnungen, die er mit anderen Christen hatte. Viele kleine Erlebnisse, Informationen, Begegnungen und Gespräche haben ihn wie Wegweiser zu dieser Entscheidung geführt. Wir freuen uns, wenn wir jemandem helfen können, diese lebensrettende und lebensverändernde Entscheidung zu treffen. Das ist eine tolle Sache. Aber vorher haben andere eine gute und große Arbeit an diesem Menschen getan. Sie waren Nächster. Sie haben entscheidende Hinweise gegeben, haben vorbildlich gelebt, sich Zeit genommen, ihn ernst genommen, ein Traktat weitergegeben, einen Gottesdienst eingeladen, Krankenbesuch gemacht, haben ihre eigenen Wünsche hinten angestellt, sind zu ihren eigenen Fehlern gestanden, haben Barmherzigkeit gelebt und die Liebe Gottes in vielfältiger Weise weitergegeben, haben ganz klar auf Jesus, ihren Herrn, hingewiesen, waren Nächster. Jesus fragt dich heute, verhältst du dich wie ein Nächster? Wer von euch kennt das kleine Liederbuch? Im Original ist es so groß. Das durfte in meiner Jugend bei keinem Lagerfeuer fehlen. Da sind 272 Lieder drin. Entsprechend klein ist die Schrift und sie ist für die Jugend gedacht. Alles von Wir lagen vor Madagaskar, die Wissenschaft hat festgestellt, wenn die bunten Fahnen wehen, Kumbaya, my Lord, Freunde, lasst uns fröhlich loben oder Jesus Christus, König der Herr, alles drin. Und auch das Lied Zwischen Jericho und Jerusalem. Ich wollte es zum Schluss vorsingen, aber es wurde mir davon abgeraten. Darum lese ich euch die vier Verse vor und wer die Melodie noch im Kopf hat, kann innerlich mitsingen. Zwischen Jericho und Jerusalem liegt der Weg der Barmherzigkeit. Er ist steil und mühsam und unbequem, dieser Weg der Barmherzigkeit. Da hat eine Räuberbande einen Mann umstellt und bedroht. Bald lag er am Straßenrande, geschlagen, beraubt und halbtot. Hört, wie er schreit auf dem Weg der Barmherzigkeit. Da kam ein Priester geschritten auf dem Weg der Barmherzigkeit. Und dann einer von den Leviten auf dem Weg der Barmherzigkeit. Sie konnten nicht länger verweilen, der Mann tat ihnen zwar leid, doch sie mussten zum Tempeldienst eilen und der Tempel war weit. Hat keiner Zeit auf dem Weg der Barmherzigkeit. Doch die Hilfe war gar nicht ferne auf dem Weg der Barmherzigkeit, denn einer kam, der half gerne auf dem Weg der Barmherzigkeit. Ob die anderen ihn auch verlachten, weil ein Samariter er war, ihn kümmerte nicht, was sie dachten. Er machte Barmherzigkeit wahr. Er war schon weit auf dem Weg der Barmherzigkeit. Zwischen Lebensanfang und Ende liegt der Weg der Barmherzigkeit. Und man braucht bereite Hände auf dem Weg der Barmherzigkeit. Sag, willst du vorübergehen? Sag, lässt du den anderen allein? Sag, willst du die Not nicht sehen? Wem kannst du der Nächste sein? Komm, sei bereit, geh den Weg der Barmherzigkeit. Amen.